Hallo und herzlich willkommen zu Tonstudien. Wir sind ein Podcast des Instituts für Musikwissenschaft an der Universität Regensburg und besprechen hier Themen, die die Uni, das Studium und vor allem die Musik betreffen.
In dieser Folge haben wir drei Masterstudierende zu Gast, die uns ihre Masterarbeiten vorstellen. Angelina Sova beschäftigt sich mit ideologischer Lesbarkeit von Filmmusik. Jonas Engert spricht mit uns über Eisenbahnvertonungen im 20. Jahrhundert und Emily Martin hat sich an die musikalische Aufarbeitung des Holocaust herangewagt.
Tonstudien, euer Einblick in die Welt der Musikwissenschaft.
Als erstes haben wir Angelina Sova zu Gast. Du warst ja schon mal hier, dir wurde sogar eine eigene Folge gewidmet und du hast über dein Auslandssemester in Löwen berichtet.
Ja.
Und jetzt bist du nochmal hier, praktisch zum Abschluss deines Studiums vorerst, und berichtest über deine Masterarbeit zum Thema politische Klangbilder zur ideologischen Lesbarkeit der Filmmusik von José Muñoz Moleda. Vielleicht kannst du einfach mal kurz zusammenfassen, mit was beschäftigst du dich denn jetzt genau?
Ja, gerne. Ja, wie der Titel vielleicht schon suggeriert, schaue ich mir die politische Lesbarkeit von Filmmusik an im Kontext des Franco-Regimes. Und da das natürlich ein sehr großes Thema ist, habe ich mich auf einen Komponisten konzentriert und auf drei Filme. Das heißt, ich schaue mir drei Filme aus unterschiedlichen politischen Phasen an, aus dem Spanischen Bürgerkrieg, den 1950er Jahren in Spanien und den 1950er Jahren in der BRD. Und untersucht da eben, wie man die Filmmusik jetzt politisch lesen könnte oder ob sie irgendeine Ideologie in sich trägt.
Wie sind denn die Titel von diesen drei Filmen und wann sind die denn rausgekommen?
Der erste Film heißt Carmen Laritriana, der ist 1938 erschienen, also wie gesagt mitten im Spanischen Bürgerkrieg. Zu diesem Film gibt es auch eine deutsche Fassung, die unter dem Titel Andalusische Nächte erschienen ist. Die ist aber heutzutage nur schwer einsehbar. Der zweite Film heißt Dos Caminos, stammt aus dem Jahr 1953, eine rein spanische Produktion. Und der letzte Film heißt eben Solange du lebst, stammt aus dem Jahr 1955, eine Produktion Westdeutschlands.
Und dieser Komponist Moyeda hat auch für diesen deutschen Film die Musik geschrieben.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen erstaunlich, weil es eine deutsche Produktion ist, die ja auch eigentlich fast ausschließlich deutsche Mitarbeiter hatte. Aber in dem Fall haben wir einen spanischen Komponisten, der eben die Filmmusik unterlegt hat, was an sich schon sehr bezeichnend ist. Und ich finde, da lohnt es sich auch nachzuschauen, warum das unbedingt ein Spanier sein musste.
Und die Recherche war wahrscheinlich schwierig und umfangreich.
Ja, durchaus. Dadurch, dass es ja ein spanischer Komponist ist, der sehr wenig erforscht ist, liegen fast gar keine Quellen in Deutschland. Das sind auch bis auf den ersten Film, Carmen Laritriana, den ich mir anschaue, sehr unbekannte Filme. Das heißt, ich musste für meine Arbeit nach Spanien gehen und mir die Quellen vor Ort anschauen. Das war natürlich für mich Luxus, denn ich konnte eine neue Stadt sehen, aber auch in Archiven vor Ort arbeiten. Und ja, ein Traum.
Wie lange warst du denn in Spanien dafür?
Einen Monat.
Wow, einen ganzen Monat.
Ja, schon. War nochmal wie ein Auslandssemester ein bisschen.
Und wie kamst du denn überhaupt auf dieses Masterarbeitsthema?
Ja, ich wurde angefragt von einer deutsch-spanischen Zeitschrift, die sich eben diesem letzten Film, dieser deutschen Produktion Solange du lebst, widmet. Und das sind allesamt mehr oder weniger Filmwissenschaftler, zumindest Kulturwissenschaftler, die sich diesem Film widmen und die haben gesagt, dass sie noch jemanden brauchen, der sich die Filmmusik näher anschaut. Das war so ein bisschen das Missing Piece und da wurde ich angefragt und ich habe sofort zugesagt und dachte mir, das Thema ist eigentlich sehr spannend. Filmmusik hat mich schon immer interessiert, gerade weil ich sehr filmaffin bin. Und dann dachte ich mir, das könnte ich ausbauen, indem ich das Thema größer mache. Ich habe natürlich auch das Thema umgewandelt für die Masterarbeit. Das soll ja nicht das gleiche Thema sein, das dann schon in einem Aufsatz erscheint. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden, das zu machen.
Und in diesem Projekt zu Solange du lebst, mit was beschäftigen sich denn die anderen so, wenn nicht zur Filmmusik?
Ja, die beleuchten auch natürlich die politischen Kontexte, schauen, in welcher Zeit ist der Film entstanden. Das ist ja auch ein Film, der ja ein bisschen mit der FSK, mit der freiwilligen Selbstkontrolle in Deutschland zu kämpfen hatte, der erstmal abgelehnt wurde und dann doch akzeptiert wurde. Und dem wollten die natürlich auch nachgehen und haben sich gefragt, ja, warum ist das so? Und die schauen eben auch, inwiefern Deutschland oder beziehungsweise die Bundesrepublik in der Nachkriegszeit Filme verwendet hat, um irgendwelche Ideologien festzusetzen. Auch der Film steht im Kontext der, ja, Remilitarisierungsbestrebungen in Deutschland im Zuge des Kalten Krieges. Also der gibt viel her, auch abgesehen von der Filmmusik natürlich.
Vielleicht kannst du noch mal kurz die Handlung zusammenfassen, ja, für die, die nicht im Kolloquium waren.
Ja, guter Punkt. Ja, der Film handelt letztlich von einem deutschen Piloten, Michael heißt er, der in der Legion Condor kämpft auf der Seite Frankos, der dann aber ja abstürzt, mehr oder weniger schon auf republikanischer Seite, und von der Franco-Sympathisantin Teresa gerettet wird. Sie pflegt ihn dann gesund und es entwickelt sich eine Art Romanze zwischen den beiden. Letztlich entpuppt es sich aber als Hilfsbereitschaft von Teresa, die ist nämlich verlobt, kehrt am Ende zu ihrem Verlobten zurück und Michael nach Deutschland. Eine Liebesgeschichte, mehr oder weniger.
Und was hast du bisher herausgefunden, wie jetzt da konkret die Filmmusik eingesetzt wird?
Spannend für mich war herauszufinden, dass die Filmmusik ursprünglich anders konzipiert wurde, als sie dann in der letztlichen Filmversion ausgestrahlt wird. In den Autografen von Muñoz Mujeda konnte ich nämlich feststellen, dass er eine Filmmusik vorgesehen hatte, die sehr stark das Franco-Regime unterstützt. Also gerade die faschistische Falange-Hymne Cara al Sol, die im Kontext des Bürgerkriegs wahrscheinlich eines der wichtigsten Lieder war, hätte sehr präsent im Film eingesetzt werden sollen. Letztlich wurde das dann in der endgültigen Filmfassung stark gekürzt. Aber es ist eindeutig erkennbar, dass Muñoz Mujeda Francos Seite stützen möchte in seiner Musik.
Da kommen wir auch zu dieser schwierigen Frage, wie sich KünstlerInnen denn jetzt in autoritären Regimes verhalten sollen. Also Mujeda hat tatsächlich Franco unterstützt.
Ja, zumindest auf beruflicher Ebene. Ob er ein Franco-Anhänger war, das wissen wir nicht. Ich habe es auch in meinem Vortrag schon gesagt, ich will das auch nicht behaupten. Da es nun mal ein autoritäres Regime war und KünstlerInnen, die dort überleben wollten, sich auch dem Regime anpassen mussten natürlich. Aber nichtsdestotrotz, seine Arbeit, seine Musik unterstützt die Ideologie des Franco-Regimes, ja.
Hat denn die Beschäftigung mit diesem Thema auch die Art verändert, wie du jetzt andere Filme anschaust?
Ja, das finde ich eine sehr gute Frage. Erstens schaue ich viel mehr Filme. Ich habe eine richtige Liebe für Filme und Filmmusik entwickelt. Und ich achte auch viel genauer darauf, was uns die Musik sagen könnte. Also ich sehe sie wirklich auch als wichtiges Mittel der Narrativik an. Und versuche jetzt immer herauszufinden, finde ich da irgendwelche Anklänge, irgendwelche Zitate, die uns Hinweise darauf geben könnten, was der Komponist sagen will. Also ja, ich schaue Filme definitiv anders an.
Und hast du was gefunden, also ob auch in zeitgenössischen Produktionen jetzt Ideologien durch Filmmusik unterstützt wird oder sind es dann eher zum Beispiel Zitate, die du findest?
Ja, ich würde weiterhin behaupten, dass Ideologien unterstützt werden oder dass man versucht, auch immer noch Filmmusik für gewisse politische Maßnahmen einzusetzen. Es ist jetzt ein neuer Film rausgekommen, Nürnberg, vor ein paar Tagen, glaube ich, im Kino. Der handelt von den Nürnberger Prozessen und der setzt die Filmmusik auch auf einer stark emotionalisierenden Art ein, die uns letztlich auch eine Warnung ausspricht darüber, in welcher politischen Lage wir uns heutzutage befinden. Und da spielt die Musik wirklich eine große Rolle und ja, liefert auch einen Appell an uns zu sagen, seid wachsam. Das, was damals war, ist heute leider auch erschreckend nahe.
Ja, super spannend. Vielleicht kannst du noch ein paar einfach konkrete Beispiele nennen, über die Filmmusik reden, die du so untersucht hast und wie die jetzt tatsächlich politisch lesbar sind.
Ja, gerne. Ja, was mir aufgefallen ist in allen meiner drei Filme, ist, dass Filmmusik gerade im Franco-Regime sehr stark religiös konnotiert wird. Also wir finden Musik häufig im Zusammenhang mit religiösen Emblemen vor und Musik unterstützt auch beispielsweise Szenen, in denen gebetet wird. Wir haben auch in einem Film ein sogenanntes Hirtenlied, das greift natürlich auch das Symbol des guten Hirten auf, also auch sehr stark religiös konnotiert. was natürlich gut im Kontext des Franco-Regimes funktioniert, weil es ja ein nationalkatholisches Regime war. Also das ist mir einerseits aufgefallen. Zweitens, Militärklänge sind in allen drei Filmen sehr präsent. Passt natürlich auch ganz gut. Und ansonsten wirkt Musik sehr oft affektiv, spricht natürlich die Emotionen der ZuhörerInnen an und erzeugt auch Sympathien für zum Beispiel gerade die Hauptfiguren, die dann häufig ja im Kontext des Franco-Regimes als die Guten natürlich präsentiert werden. Das heißt, die anderen, die Republikaner, die erhalten irgendwie chaotische Musik, die von Dissonanzen getragen wird, wohingegen die Franco-Anhänger doch sehr, sehr weiche Harmonien bekommen, sanfte Streicherklänge. Also das kann man schon in der Filmmusik erkennen und das ist sehr interessant, sich mal anzuschauen.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke in deine Arbeit.
Gerne, danke für die Einladung.
Unser nächster Gast ist Jonas Engert. Unter dem Titel deiner Masterarbeit kann ich mir mehr vorstellen. Es geht um Eisenbahnmusik im 20. Jahrhundert. Kannst du bitte mal den ganzen Titel von deiner Arbeit nennen?
Ja, der Titel ist immer noch nicht so ganz fest.
Arbeitstitel ist auch
der. Der Arbeitstitel aktuell ist oder war, gewisserweise habe ich ihn schon wieder verworfen, aber ich habe noch nichts Besseres, war mit Volldampf durchs 20. Jahrhundert, wo es über das Motiv und Thema der Eisenbahn in der Kunstmusik im 20. Jahrhundert gehen soll. Ja, warum ist die Eisenbahn so präsent, was man ja oftmals gar nicht erst unbedingt vermuten würde? Und was zeichnet das Phänomen der Eisenbahn in der Musik überhaupt aus?
Aber wenn du sagst, Volldampf im 20. Jahrhundert, ist ja gar nicht mehr so viel Dampfeisenbahn, oder?
Ganz gewiss ist der technische Fortschritt im 20. Jahrhundert schon viel weiter als die Dampflok, die aber trotzdem noch bis 1977 bei der Reichsbahn im Einsatz war. Aber klar, ab dem frühen 20. Jahrhundert haben wir auch Elektrolokomotiven, Diesellokomotiven, die aber tatsächlich die Musiker weniger fasziniert haben. Es sind nur ganz vereinzelt Stücke entstanden, die sich irgendwie dem Thema Diesel oder Elektrolok gewidmet haben. Einfach wahrscheinlich auch, weil die klanglichen Raffinessen wesentlich geringer sind. Also so ein Summen ist nicht so einfallsreich wie ein Chu-Chu-Chu oder ähnliches, was man von der Dampflok kennt.
Und was ist denn jetzt so der Inhalt von deiner Arbeit? Versuchst du eine Systematik oder wirfst du eher Schlaglichter auf einzelne Musikstücke?
Also ich versuche eher eine Systematik zu schaffen in dem Thema der Eisenbahn, weil es das meines Erachtens noch nicht in einer umfassenden Form für die Kunstmusik gibt. Also die Popularmusik mit den ganzen Vorläufern, auch in den Folksongs und Arbeitersongs in Amerika, ist relativ gut erforscht. Allerdings die Kunstmusik, vor allem auch die europäische Kunstmusik im 20. Jahrhundert ist da ein schwarzes Loch gewisserweise, was die Eisenbahn betrifft, obwohl es sehr viel hergibt und sehr facettenreich ist. Und da versuche ich eine Systematik reinzubringen, die sehr viel auch auf Gesellschaft Bezug nehmen wird. Ja.
Man stellt sich nicht vor, aber es gibt sehr viel Musik über Eisenbahnen, auch in Populärmusik und wahrscheinlich auch vor dem 20. Jahrhundert. Kannst du da ein bisschen zusammenfassen?
Ja, also es gibt letztendlich so zwei Traditionen, die man verfolgen kann. Das ist einmal auf der amerikanischen Seite die Arbeitersongs, die von Beginn an die Eisenbahngeschichte begleitet haben, wodurch dann Nationalhelden wie John Henry entstanden sind oder Cassie Jones, die bis dann weiter in die Charts sich durchziehen. Da gibt's dann wieder Parallelen zwischen Gospel und dann natürlich Arbeitersongs, die dann auch in Gewerkschaftssongs übergehen. Das hat auch ganz viel dann mit dem Instrumentarium zu tun, mit Banjos, mit Mundharmonika, die dann versuchen, die Eisenbahn nachzuahmen mit Pfeifen, mit diesen repetitiven Chu-Chu-Chu-Muster oder dem Klackern über die Schienen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir die Entwicklung in Europa, die ja eigentlich parallel ablief. Also wir haben auch die kommentierenden Bereiche, dass es in Varieté-Shows oder so ständig um Eisenbahn ging, weil es einfach das Thema im 19. Jahrhundert war. Aber es haben sich vor allem auch diese unterhaltenden Kunstmusiker sehr dem zugewandt. Also die Familie um Johann Strauss, Vater und Sohn, ist da auf jeden Fall zu nennen, die eine ganze Reihe an Eisenbahnkompositionen gemacht haben, wie den Eisenbahnlustwalzer zum Beispiel, wo es dann auch ganz viel um Geschwindigkeit geht, was sich natürlich die Musik des 19. Jahrhunderts mit der Eisenbahn teilt, also das Fortschrittsdenken, das höher, schneller, weiter. Und wir haben dann natürlich noch ein anderes Phänomen, nämlich das der Einweihungszeremonien von Eisenbahnstrecken, was eigentlich gang und gäbe war, dass man für jede neue Strecke auch Auftragskomposition angefertigt hat und das dann groß zelebriert hat.
Ich gehe davon aus, dass du direkt neben einem Bahnhof wohnst. Wie kommst du denn überhaupt auf dieses Thema?
Also ich wohne wirklich nur so, das sind vielleicht 50 Meter von der Bahnstrecke zumindest weg. Leider habe ich wenig Sicht auf die Bahnstrecke. Also.
Aber also sie hält dich nachts nicht wach, du hast trotzdem einen guten Bezug zu Zügen.
Ja, also wir haben eine gute Schallabdichtung der Fenster und ich müsste mich tatsächlich irgendwo im Bad höher stellen, dass ich durchs Dachfenster rausgucken kann, um die Eisenbahn wirklich zu sehen. Aber die Inspiration kam mir tatsächlich bei einem Konzert in Regensburg, wo von Walter Kaufmann, einem Komponisten, den man wahrscheinlich nicht unbedingt kennt, der jetzt wieder ausgegraben wurde, wie man das so schön sagt. Und von dem wurde der Matras Express gespielt, eine auch sehr imitative Musik, die sich dem Thema Eisenbahn widmet. Auch natürlich dann ein Bezug mit so einem Exotismus mit drin. Auch eine Komposition des 20. Jahrhunderts. Und die hat mich dazu bewegt, mal über das Thema Eisenbahn und Musik nachzudenken. Wobei ich dann schnell festgestellt habe, dass es da noch große Lücken gibt, die gern bearbeitet werden wollen.
Fällt unter Eisenbahnmusik denn jetzt nur Musik, die Züge tonmalerisch nachahmt? Oder gibt es auch andere Ansätze?
Das ist wiederum wahnsinnig vielseitig. Also wir haben natürlich Musik, die sich imitativ mit Eisenbahnen auseinandersetzt, also die dann vor allem auf rhythmischer Ebene oder auch durch solche Pfeifimpulse oder Quietschimpulse das verarbeitet, wie zum Beispiel auch der Einsatz von Drillerpfeifen in Kopenhagen Dampfeisenbahngalopp von Lambi wäre da ganz prominentes Beispiel mit einer Drillerpfeife auf zwei verschiedenen Tonhöhen, was ich toll finde. Wir haben aber natürlich auch Stücke, die sich nur im Text mit dem Thema Eisenbahn auseinandersetzen, was dann oftmals in die Reisethematik geht, in Abschied nehmen, wo dann natürlich auch wieder die Folksongs in Amerika mit reinzählen, die ganz viel Hoffnung bieten sollten. Und wir haben Musik, die sich im weitesten Sinne mit dem Phänomen Eisenbahn auseinandersetzt. Also vor allem dann im 20. Jahrhundert haben wir Musik, die hinterfragt, was tut die Eisenbahn eigentlich? Also Different Trains von Steve Reich ist ein prominentes Beispiel, was darauf eingeht, was bedeutet Zugfahren eigentlich für Juden im Holocaust in Europa? Wir haben das Bahnhofsmotiv eigentlich, also der Bahnhof als gesellschaftlicher Raum, der wahnsinnig prominent ist, vor allem im späteren 20. Jahrhundert, der dann auch inspiriert hat, mit Aufnahmen zu arbeiten und das Bahnhofsgeschehen in Musik zu verwandeln.
Was ich bei deinem Vortrag auch spannend fand, du hast ein Leitmotiv mit D rausgearbeitet. Bei uns in Europa sind natürlich die Deportationszüge sehr im Gedächtnis, aber anscheinend gibt's ja auch zum Beispiel in den USA diese Bezüge mit Leit und Zug.
Ja, das geht natürlich auch schon wieder weit zurück in die Entstehungsgeschichte der Eisenbahn, die ganz viel mit Vertreibung zu tun hatte, weil eben in Amerika die Eisenbahn ganz neue Gebiete erschlossen hat und nicht nur wie in Europa Städte, die es schon gab, miteinander verbunden hat. Also das ging dann gegen auch Ureinwohner und kleine Völker, die dann vertrieben wurden, was man natürlich auch aus den Westernfilmen und Ähnlichem dann immer so ganz plakativ kennt. Aber auch im 20. Jahrhundert wurde dann der Bahnhof vor allem auch als Ort des kollektiven Leitempfindens entdeckt, nämlich bei Charles Ives, der den Untergang der AMS Lusitania, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, verarbeitet hat. Er ist jeden Tag mit der Bahn auf Arbeit gefahren und eines Morgens hat ihm dann die Zeitungsmeldung erreicht, dass dieses Schiff untergegangen ist, was fast 1200 Leben gefordert hat. Und diese bedrückte Stimmung hat ihn quasi den ganzen Tag begleitet. Und ein Ereignis ist ihm hängen geblieben, nämlich als er dann auf dem Heimweg wieder an den Bahnhof kam und ein Drehorgelspieler eine Gospelhymne gespielt hat. Und die hat sich so durchgezogen durch diese ganze Bahnhofsstimmung. Die wurde dann auch aufgegriffen von anderen Personen dort, die da mitgesummt haben, mitgepfiffen haben. Und dieses Empfinden hat er versucht darzustellen. Nicht unbedingt den direkten klanglichen Eindruck, sondern dieses kollektive Gefühl, was sich dann natürlich auch wieder auflöst, wenn der Zug kommt und alle einsteigen.
Und hast du vielleicht ein Lieblingsstück unter diesen, den du gefunden hast?
Das Lieblingsstück, das lasse ich erstmal noch stehen. Das ist schwer. Sicherlich werde ich mir ein paar Stücke rausgreifen müssen, die das thematisch tiefgreifend natürlich unterfuttern. Aber das ist ein so verstricktes Netz, dass es immer wieder Bezüge geben wird und ich da ganz viel auch erwähnen muss, sicherlich, zumindest empfinde ich so, um der Aufgabe einer Systematik irgendwie gerecht zu werden. Ja, ein Lieblingsstück, vor allem im 20. Jahrhundert, ist es sehr schwer, weil es halt einfach so verschieden ist, was man da findet. Aber natürlich, also eins meiner Lieblinge ist der Kopenhagen-Dampfeisenbahn-Galopp, weil der einfach so unterhaltsam, schön und lustig ist. Aber auch in der italienischen Popmusik gibt es ganz tolle Eisenbahnlieder, die einfach schön sind, so ein bisschen Urlaubsgefühl erzeugen. Die höre ich auch wahnsinnig gern.
Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für die spannenden Einblicke.
Sehr gern.
Last but not least sprechen wir mit Emily Martin.
Hallo.
In ihrer Masterarbeit beschäftigt sie sich mit dem Thema eine Kantate zum Gedenken an die Opfer des Holocausts, Mieczysław Weinbergs Tagebuch der Liebe, Opus 87, über persönliches Erinnern und kollektives Gedenken.
Ein sehr langer Titel, ich weiß.
Ja. Und also wirklich spannendes Thema. Wie bist du denn dazu gekommen? Hast du einen besonderen Bezug dazu?
Also zu dem Thema an sich jetzt erstmal nicht. Ich habe den Komponisten Weinberg kennengelernt. Ich habe ein Cello-Konzert von ihm gehört, das mich sehr begeistert hat. Dann habe ich mich einfach mehr mit dem Komponisten beschäftigt, habe mir verschiedene Sachen angehört, vor allem Instrumentalmusik, weil es war ein Komponist, der in der Sowjetunion tätig war und der ursprünglich aus Polen kam. Also sprachlich hätte ich damit jetzt eher weniger anfangen können anfangs. Deswegen habe ich mich über die Instrumentalmusik daran getastet. Und dass es dann letztendlich eine Kantate wurde, die ich analysiert habe, das hat sich dann so ergeben, auch mit dem Thema.
Ein Teil von diesem Thema lautet unter kollektivem Gedenken. Was versteht man denn darunter?
Ich verstehe es in dem Sinne, dass eine Kantate ja ein Werk ist einerseits für mehrere Ausführende, also das ist eine Kantate für Tenorsolisten und Knabenchor und natürlich auch im Orchester sind es mehrere Personen, deswegen ist natürlich schon mal dieser kollektive Aspekt da, dass es eben nicht von einer Person ausgeführt wird. Gleichzeitig ist so eine Kantate ja auch zur Aufführung vor einem Publikum gedacht und deswegen kommt durch den Moment der Aufführung ein Moment des kollektiven Gedenkens zustande, wo die Menschen, die im Publikum sitzen, gleichzeitig der Opfer des Holocaust gedenken.
Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, kannst einfach ein bisschen erzählen, wer Mieczysław Weinberg eigentlich war.
Weinberg wurde Anfang des 20. Jahrhunderts geboren, um 1919, in Warschau. Also er kam aus Polen, musste dann aber nach dem Angriff der Nationalsozialisten auf Polen fliehen. Er ist in die Sowjetunion gelangt. Er musste da dann auch ein weiteres Mal noch fliehen bis nach Taschkent. Also ja, er hat einiges durchgemacht in seinem Leben. Seine Familienangehörigen sind in Warschau oder zumindest in Polen geblieben. Die konnten nicht mit. Sind dann vermutlich, wie er später erfahren hat, auch in einem Lager der Nationalsozialisten umgekommen. Er selber konnte aber in der Sowjetunion dann sein Studium fertig machen. Er hat dann Komposition studiert. Und ist dann auch sein ganzes Leben lang in der Sowjetunion geblieben. Vor allem in Moskau war er tätig, hat dort viel komponiert, sehr breites Spektrum. Also er hat fast alle Gattungen bedient und auch für Film, für Theater, für Zirkusstücke hinterlassen.
Und musikalisch vom Stil?
Vom Stil ist auch relativ schwierig, ihn einzuordnen. Er war jetzt weder ein Komponist, dem man komplett der Avantgarde zuordnen könnte, obwohl es von der Zeit natürlich passen würde, wo er gewirkt hat. Aber er war in der Sowjetunion tätig und da war das mit der Avantgarde natürlich auch noch ein bisschen schwieriger. War jetzt aber auch nicht nur traditionell unterwegs. Also er hat schon auch immer wieder Dinge gewagt, die vielleicht seiner Zeit oder zumindest seiner Zeit in der Sowjetunion voraus waren. Er hat auch sehr häufig jüdische Elemente in seiner Musik mit eingebracht, sofern man sowas definieren kann. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, was daher kommt, dass er aus einer jüdischen Familie stammte, aus Polen. Und sein Vater war in einem Theater tätig, an einem jüdischen, und die ersten Einflüsse natürlich dann in der Richtung gesammelt.
Diese Kantate heißt Tagebuch der Liebe. Wie kommt es denn dazu und was hat es für einen Zusammenhang mit dem ja jüdischen und ja nicht so liebevollen Umfeld?
Ja, der Titel mag erstmal sehr widersprüchlich erscheinen, gerade wenn man bedenkt, um was es in den Gedichten geht. Der Titel wurde einfach von der Sammlung übernommen, aus der die Gedichte stammen, die Weinberg hier als Textgrundlage verwendet hat. Es sind Gedichte von einem polnischen Dichter, Wygotski heißt er. Wygotski war ein jüdischer Pole. Er wurde zusammen mit seiner Familie ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Dort hat er seine ganzen Angehörigen verloren, seine Frau, seine damals 4-jährige Tochter und seine Eltern, seine Brüder. Er selber hat als einziger überlebt und hat dann nach dem Krieg dieses sogenannte Tagebuch der Liebe verfasst, also eine Sammlung mit verschiedensten Gedichten, in denen er, wie er selber auch schreibt, die Erinnerungen an seine Angehörigen verarbeitet. Und diese Gedichte hat dann Weinberg als Grundlage für seine Kantate genommen. Also er hat 5 Gedichte ausgewählt, die aber einen starken familiären Bezug haben. Aber Weinberg hat ja, wie ich schon gesagt habe, auch selber diese Erfahrung, dass er die Eltern im Zuge des Holocaust verloren hat.
Gab es denn besondere Herausforderungen bei deiner Arbeit?
Ja, auf jeden Fall die Quellenbeschaffung. Es ist ein Werk, das bisher noch nicht ediert wurde. Das heißt, ich musste erstmal schauen, wo liegen überhaupt die Handschriften, gibt es die überhaupt? Also es gibt ein Werkverzeichnis, dann habe ich herausgefunden, es gibt die Handschriften vom Klavierauszug und von der Partitur. Von den Einzelstimmen für die Sänger und die Instrumentalisten weiß man leider nicht, wo die liegen. Aber ich habe eben herausgefunden, es gibt einen Klavierauszug und es gibt eine Partitur. Die wurden beide sogar digitalisiert von einem Verlag, also Peer Music Classical in Hamburg ist der. Die versuchen nämlich seit einigen Jahren das gesamte Schaffen, die gesamten Werke von Weinberg herauszugeben.
Das heißt, eine Edition ist in Planung.
Genau, es ist eine Edition in Planung und tatsächlich auch von dem Werk, das ich mir angeschaut habe. Das habe ich dann erfahren im Rahmen dessen. Ich habe nämlich angefragt, ob ich die Partitur und den Klavierauszug haben kann für meine Arbeit. Und dann wurde mir sogar gesagt, dass eine Edition herauskommen soll, Anfang 2026. Ist natürlich auch schön, weil dann besteht Hoffnung, dass das Werk bald aufgeführt wird.
Also es gibt gar keine Aufnahme auch zurzeit.
Nein, tatsächlich nicht. Das war auch ein bisschen schwierig natürlich. Ja, heutzutage kann man da mit der Technik zum Glück einiges machen. Also wenn man es in ein Notensatzprogramm eingibt, kann man sich das ja auch vorspielen lassen. Also man kann eine Klangvorstellung davon haben. Aber es ist natürlich trotzdem noch was anderes, wenn man es live hört.
Schwierig, wenn man das dann nur mit dem Notensatzprogramm einmal hören kann.
Ist es jetzt mehr persönliches Erinnern oder doch kollektives Gedenken?
Ja, das ist genau das Interessante an diesem Werk, finde ich, weil sich das nicht abschließend klären lässt und vielleicht auch gar nicht geklärt werden muss, denn es kann ja auch beides sein. Also die Texte waren für den Autor definitiv zum persönlichen Erinnern gedacht und ich denke, dass auch für den Komponisten das eine Rolle gespielt hat, da er sehr viele autobiografische Parallelen auch mit dem Autor hatte. Gleichzeitig ist aber auch die Tatsache, dass es eben ein Werk ist, das für mehrere Ausführende bestimmt ist und das dann auch aufgeführt wurde. Also es ist dokumentiert, es gab eine Uraufführung 1966 in Moskau, wurde es natürlich automatisch zu einem Werk für das allgemeine Gedenken, wobei man hier vielleicht ergänzen muss, dass es in der Sowjetunion lange Zeit kein Holocaust-Gedenken gab und dort auch gezielt vermieden wurde, zu erwähnen, dass die jüdischen Menschen die Hauptopfergruppe der Nationalsozialisten waren. Deswegen ist es umso interessanter, dass das Werk dann doch zur Aufführung kam, obwohl es ein Thema war, das in der Sowjetunion streng tabuisiert wurde.
Und wie war denn da die Rezeption in Russland oder hat man auch in der restlichen Welt was davon mitbekommen?
Es gibt relativ wenig zur Rezeption. Es gibt eine Rezension. Ansonsten gibt es leider keine Dokumente, die irgendwie bezeugen würden, wie das auch vom Publikum aufgenommen wurde. Das wäre natürlich sehr interessant noch gewesen. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass in der Kantate selber auch nicht hervorgehoben wird, dass es um jüdische Menschen gibt. Also die Kantate ist den Kindern von Auschwitz gewidmet. Also es wird zwar sehr konkret auf ein Konzentrationslager Bezug genommen, aber es wird vermieden, darauf einzugehen, dass es sich um jüdische Menschen handelte. Ich konnte nicht finden, dass es irgendwo in der restlichen Welt auch noch rezipiert wurde, das Werk. Es hängt auch generell mit der Weinberg-Rezeption zusammen. Er war ziemlich unbekannt. Also in der Sowjetunion war er Zeit seines Lebens schon relativ bekannt, gerade in den 1960er, 70er Jahren, wo das Werk auch aufgeführt wurde. Danach ist er dann aber relativ schnell weniger beachtet worden und auch die Forschung hat relativ spät erst eingesetzt. Also ich würde sagen, so in den 2010er Jahren hat es angefangen und dann auch eher außerhalb der Sowjetunion. Man hat dann vor allem so im deutschsprachigen, englischsprachigen Raum angefangen, sich für den Komponisten zu interessieren und dann später auch in Polen und ein bisschen in Russland. Aber generell wurden seine Werke jetzt relativ spät erst beachtet. Das heißt, es gibt da noch sehr viel zu entdecken. Falls jemand anderes auch noch ein Forschungsthema sucht, da gibt es einiges noch und viele Werke, die auch noch ediert werden müssen zuerst, weil vieles zu Lebzeiten auch gar nicht herausgegeben wurde. Also die Kantate wurde auch zu Lebzeiten nicht herausgegeben, existiert nur in Handschriften.
Und was hat dich bisher am meisten fasziniert oder berührt?
Fasziniert hat mich die Tatsache allein, dass dieses Werk geschaffen wurde, weil es ist ein Thema, das doch sehr, sehr ernst und bedrückend sein kann und auch ein Thema, das doch sehr persönlich ist, gerade wenn man auf Weinbergs Biografie auch blickt, dass aber trotzdem dieses Werk auch zur Aufführung gebracht wurde. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, was auch interessant ist natürlich die Mehrsprachigkeit. Es sind ursprünglich polnische Texte, die dann auf Russisch übersetzt wurden, um dann in der Sowjetunion aufgeführt zu werden, was irgendwie auch nochmal die Bedeutung dessen hervorhebt, die Weinberg dem Text offenbar beigemessen hat, wenn er das Werk extra für eine Aufführung in der Sowjetunion vorbereitet. Ja, und das ist auch wirklich eine sehr schöne Musik. Es ist eine kammermusikalische Besetzung, also relativ zurückhaltend, auch nur ein Solist und auch der Knabenchor wird nur an einzelnen Stellen eingesetzt und auch eher zurückhaltend. Also es ist jetzt ein sehr intimes oder innerliches Werk, würde ich sagen, das sehr nahe geht, aber ich finde, das passt auch sehr gut zur Thematik natürlich und auch wieder zu der Bezeichnung als Tagebuch. Da wird das ja auch so hervorgehoben, dass es ein sehr persönliches Werk.
Dann vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und für diesen spannenden Einblick. Und wir hoffen, dass bald vielleicht auch mal dieses Werk zu hören ist.
Ja, das wäre auch. Das wäre natürlich schön.
Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Vielen Dank nochmal an Angelina Sowa, Jonas Engert und Emily Martin für die spannenden Einblicke in ihre Arbeit. In der nächsten Folge geht es um Claudio Monteverdi und um Hip-Hop. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.